Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit The Fantastic Four First Steps von Matt Shackman. Dies ist grauenhafter Schund, der hübsch anzusehen ist. Das kann man wohl sagen, aber trotzdem bleibt es Schund. Zu sehen ist nicht der über Jahre dominierende, finstere Color-Grading-Morast, sondern wir sehen hier tatsächlich frische Farben, klare Bilder. Man entscheidet sich für einen Retro-Stil, denn der Film spielt in den 1960er Jahren. Man hat auf echte Kameraoptiken zurückgegriffen, alte. Man hat Kulissen aufgebaut, Miniaturbauten errichtet, mit Motion-Control-Kameras gearbeitet. Es gibt eine sehr symmetrische Raumaufteilung. Man erinnert sich immer wieder an Stanley Kubricks 2001. Es ist tatsächlich ein, wie der Regisseur auch meinte, taktiles Erlebnis, diesen Film zu sehen. Aber diese Ästhetik hat auch eine ideologische Komponente. Denn diese Kombination aus alter Technik und alten Gerätschaften, schöner alter Mode, mit neuester Technik kombiniert, ist ja der Retrofuturismus, den wir gerade überall erleben können. Viele wollen eigentlich ideologisch in die 1960er Jahre zurück, politisch gesehen, aber auch was lebensweltliche Dinge, Lebensstilfragen anbelangt, und dann dabei aber auf das Smartphone nicht verzichten. Und diese Kombination können wir in diesem Film ganz gut bewundern. Das wäre auch gar nicht so schlimm, wenn dieser Film doch irgendetwas Neues wenigstens ästhetisch zu bieten hätte, außer dass er diese 1960er-Jahre-Welt noch viel schöner zeigt, als sie jemals zuvor im Film zu sehen war. Es ist eben nicht so, wie in dem neuen Superman, dass hier tatsächlich etwas sehr Neues versucht wird, sondern tatsächlich dient man sich der großen Nostalgiewelle an. Und auch narrativ fragt man sich, wie oft eigentlich noch? Wie oft werden diese Geschichten eigentlich noch erzählt? Nur mal ein Beispiel. Jemand liegt auf dem Boden, wird tot geglaubt, die Angehörigen beweinen die Person, der Partner gibt einen letzten Kuss, das Kleinkind nähert sich mit einer letzten Berührung und siehe da, noch ein paar Verzögerungen, noch ein bisschen Musik, ein paar traurige Gesichter und ja, die Person, die da am Boden liegt, die erwacht wieder zum Leben. Das sehen wir in fast jedem Animationsfilm, in fast jedem Superheldenfilm immer wieder, so auch hier. Es ist doch unerträglich. Man muss sich doch mal irgendetwas Neues einfallen lassen. Man kann doch sich nicht immer daran erfreuen, dass da noch mal jemand zu Leben kommt. Das ist ja vor allem für jemanden, der in den letzten Jahren schon mal im Kino war, völlig klar, was jetzt gleich wieder kommen wird. Es ist kaum auszuhalten. Aber damit kommen wir auch schon zur Story. Im Jahr 1960 war es ja so, dass sich die Astronauten Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm und Johnny Storm auf eine Mission ins Weltall begeben hatten, bei der sie dann einigen kosmischen Strahlen ausgesetzt waren. Dadurch haben sie übermenschliche Fähigkeiten erlangt. Nach ihrer Rückkehr auf die Erde wurden sie dann die Fantastic Four und beschützten von nun an die Welt. Sue und Reed erwarten nun ein Kind. Lange Zeit hat es nicht sein sollen. Jetzt aber ist Sue schwanger. Das friedliche Miteinander währt jedoch nicht lange, als von Silver Surfer aus dem kosmischen Ausland der Allesverschlinger Galactus angekündigt wird. Er will, wir ahnen es schon, die Erde vernichten. Jedoch lässt man sich auf diplomatische Verhandlungen ein, bei denen sich aber bald herausstellt, dass Galactus unter einer Bedingung von der Zerstörung absieht. Galactus sagt, er würde sich zurückziehen, wenn Sue und Reed ihm ihr ungeborenes Kind überlassen. Aber das wollen die Eltern selbstredend nicht. Die Eltern und mit ihnen Ben Grimm und Johnny Storm sind erzürnt und lehnen es ab. Die US-amerikanische Öffentlichkeit allerdings wird so dargestellt, als habe sie gar nicht so viel Verständnis dafür. Einige Politiker, Journalisten und auch einfache Bürger sehen darin einen egoistischen Akt. Die Fantastic Four kommen in Erklärungsnöte. Der Film handelt also offensichtlich von einem moralischen Problem, das zuletzt schon in Jurassic World die Wiedergeburt aufgegriffen wurde. Darf man einen Menschen opfern, um viele zu retten? Hier nun zugespitzt, ein Mensch oder die Menschheit. Die deontologische Moralschule würde argumentieren, jeder Mensch enthält die Menschheit in sich und man kann menschliches Leben nicht einfach so aufrechnen. Eine utilitaristische oder konsequenzialistische Position würde auf die Quantität zielen und sagen, besser viele retten als nur einen. Derzeit erleben wir im Silicon Valley mit Sam Altman, Jeff Bezos und Elon Musk eine besondere Ausprägung dieser Position, nämlich eine Verbindung von effektivem Altruismus und Longtermism. Diese Kombination legt nahe, kümmert euch lieber nicht um die Hungernden aktuell in der Welt, baut lieber die KI, die irgendwann alle Probleme, auch das Problem des Hungers, lösen wird. Das Leben der zukünftigen Milliarden wird über das der aktuell Lebenden gestellt. Ein Vertreter dieser Schule ist William McAskill. Wir haben in den 1920ern sein Buch sehr ausführlich besprochen. Der Link ist in der Beschreibung. Gegen solch utilitaristischen Radikalismus stellt sich auf den ersten Blick unser Film. Jedoch bleibt es ja nicht einfach dabei. Der Film würde ja dann enden, nee, machen wir nicht, und Galactus greift an. Aber so kann es natürlich nicht weitergehen, sondern wir sollten erst einmal kurz innehalten. Interessant ist, dass ja niemand, der dies jetzt gerade hört, denkt, meine Güte, opfert doch verdammt nochmal euer Baby, dann ist doch alles gut. Dabei wird aber, sobald abstrakter über so etwas geredet wird, genau so häufig argumentiert. Wer heute sagt, er will nicht selbst oder will nicht, dass seine Söhne im Krieg kämpfen, wird vom Mainstream zum Feind erklärt, als Feigling tituliert, der sich schämen soll. Der Film könnte die Verlogenheit dieser Debatte jetzt ganz klar zeigen, dass natürlich das einzelne Leben wichtig ist und man sich nicht mal gerade irgendeinem Prinzip unterwirft. Aber der Film bleibt selbst mutlos und blöde. Im Laufe der Handlung schaukelt sich die Debatte immer weiter hoch, bis Sue dann in die Öffentlichkeit tritt und verkündet, ich will nicht mein Kind für die Welt opfern, aber ich will auch nicht die Welt für mein Kind opfern. Das ist ein eigenartiger Satz. Mit dieser Rhetorik kann man alles rechtfertigen, kann man alles mobilisieren. Und das geschieht dann auch. Man erlebt dann, wie auf der gesamten Welt in die Kriegswirtschaft umgeschaltet wird. Denn irgendwie muss ja der Angriff von Galactus verhindert werden. Also möchte man die Erde an einen anderen Ort bewegen. Alle müssen mit anpacken. Das ist aber allegorisch zu verstehen. Jeder muss jetzt wehrhaft werden. Dabei tut man so, als ginge es um die Rettung der Welt. Die bekommt man aber tatsächlich kaum zu Gesicht. Die Welt, das ist primär Amerika. Galactus ist ebenfalls allegorisch zu verstehen. Und das ist typisch für die aktuellen Diskussionen. Der einzige historische Vergleich, der derzeit herangezogen wird, ist ja immer der zum Zweiten Weltkrieg. Schon lange tut man so, als ob es immer so gewesen sei und auch nach 45 so gewesen sei, dass jeder Krieg davor und danach immer so geartet war, dass man den neuen Hitler hat verhindern müssen. Vietnam, Irak, Ukraine und so weiter. Der Vergleich hinkt deshalb, weil es sich beim Krieg der Nazis ja tatsächlich um einen Vernichtungskrieg handelte. Es ging nicht allein um die Besetzung von Gebieten, um die Durchsetzung von geopolitischen Interessen, sondern um die totale Vernichtung der anderen, im In- und Ausland im Übrigen. Wenn man dies nun auf jeden militärischen Konflikt als Schablone überträgt, kann man stets so tun, als müsse man Hitler bzw. Galactus verhindern. Die allermeisten Kriege in der Geschichte sind aber anders verlaufen. Sie waren nämlich keine Vernichtungskriege. Es ging um Machtinteressen, um geopolitische Fragen. Marvel- und DC-Filme aber operieren häufig mit dieser Schablone Zweiter Weltkrieg. Und sie sind ja auch aus diesem historischen Kontext entstanden, diese Comics. Und sie sind aber genau dieser Argumentation treu geblieben, wie auch medial viele dem treu bleiben. So werden laufend moralische Debatten geführt, gut, böse, wer greift wen an, wer ist moralisch gut und wird sich bereit sein zu opfern und so weiter. Was aber dabei ausgeblendet wird, ist, dass es da gar nicht um moralische Fragen geht, sondern um Herrschaftsinteressen. Und wir fragen uns jetzt hier, für wen steht denn eigentlich Galactus, der ja allegorisch zu verstehen ist? Manche könnten meinen, er steht für Russland und auch das gibt es natürlich her, aber wir sollten vielleicht uns eher an China orientieren, um diese Figur Galactus zu verstehen. Die Amerikaner, egal ob Demokraten oder Republikaner, wollen keine Weltmacht auf Augenhöhe dulden. Und schon gar nicht wollen sie einen zweiten Platz für sich in der Weltordnung akzeptieren. Der Bevölkerung erklären linke wie rechte Politiker, dass nun der Aufstieg Chinas eine existenzielle Bedrohung darstellt, obwohl ja keineswegs die konkrete Existenz der Amerikaner bedroht ist. Vielmehr ist die Existenz, sich als Weltpolizei aufzuführen, bedroht. Aber dennoch schafft man es gerade mit einem solchen Freund-Feind-Schema, den Konflikt zuzuspitzen. Diese Zuspitzung erlebt dann eben ihre Absolutheit in The Fantastic Four. Interessant ist, dass eine Art Luftkrieg, ausgelöst durch Galactus, uns gezeigt wird. Wenn wir The Economist im Mai 2025 aufgeschlagen haben, dann konnten wir dort den Artikel finden, The Race to Build the Fighter Planes for the Future. Ein Artikel, der diskutierte, inwieweit es sinnvoll ist, weiter F-35 zu bauen, inwieweit man eine neue Plattform für neue Flugzeuge benötigt. Auffallend war vor allem ein Satz. Da hieß es, viele im Pentagon wollten einen stärkeren Fokus auf den Bau von CCAs, also unbemannten Flugzeugen, legen, um die bestehende Flotte von F-35 zu ergänzen, anstatt Geld in eine neue Plattform zu stecken, die möglicherweise erst lange nach einem Krieg mit China zum Einsatz kommen würde. Man antizipiert also offenbar im Pentagon schon eine Zeit, nachdem man einen Krieg mit China geführt hat. Man spricht gar nicht mehr davon, wie kann man ihn verhindern oder so, sondern man denkt schon über die Zeit danach nach. Und diese Haltung wird ja auch zunehmend von der EU übernommen. Damit sind wir natürlich in einer Art neuem Kalten Krieg und so passt es ganz gut, dass The Fantastic Four uns zum alten Kalten Krieg zurückführt. Und The Fantastic Four arbeitet nun auf mehr oder weniger subtile Weise daran, Menschen dazu zu bringen, sich zu opfern. Das ist ein in relativ wohlhabenden Gesellschaften schwieriges Unterfangen. Wer möchte schon tatsächlich jetzt sein Leben aufgeben? Wir leben in postheroischen Zeiten. Aber die Bundeswehr organisiert Familientage. In den Nachrichten sahen wir, wie Kinder in Uniform und mit Helmen auf Panzern krabbeln. Das Fantastic Four Baby wird genau davor noch bewahrt, als man am Ende dazu übergehen will, ihm auch schon die Fantastic Four Uniform anzuziehen, da lehnen die Eltern ab, es sei noch zu früh. Was natürlich auch bedeuten kann, irgendwann, dann natürlich schon. Es ist nicht so, als sei überall nur Hollywood am Aufrüsten. Es gibt auch kleine pazifistische Zwischentöne, nämlich in dem Disney-Film Elio. Dort bekommen wir die Geschichte eines Jungen erzählt, der die Erde verlässt, der wird da entführt, ist irgendwo im All unterwegs, kommt dann ins Communiverse. Dort ist alles wunderbar, die Farben sind prächtig, die Menschen verstehen sich gut, aber es gibt da auch eine Bedrohung von außerhalb, nämlich Grigon. Der möchte gerne das Communiverse beherrschen, besiegen, alle unterjochen. Er ist mit einem panzerartigen Kostüm ausgestattet. Und auch sein kleiner Sohn Glordon soll jetzt diese Rüstung anlegen, soll ein richtiger Mann werden, soll Härte zeigen. Die Pointe des Films ist aber eben nicht, dass man jetzt in einen radikalen Kampf tritt, sondern über das Mitleid schafft man es, dass Grigon seinen Panzer ablegt und dass sein Sohn ihn nicht erst anlegen muss. Man hat hier tatsächlich eine Botschaft, die sagt, es gibt auch etwas anderes als Konfrontation, Aufrüstung, Militarismus. Ein Film, der ja ein bisschen kompliziert, überkompliziert erklärt, erzählt ist, aber der tatsächlich einen anderen Ton einmal setzt, der in Hollywood sehr, sehr selten geworden ist. The Fantastic Four ist hingegen raffiniert, perfide konstruiert. Alle sollen Opfer bringen, denn Gesellschaften und vor allem Hollywood-Zuschauer können ja nicht verkraften, dass ein Baby geopfert wird. Was aber sehr wohl verkraftet wird, ist, dass alle bereit sind, ihr Land zu verteidigen. Gern wird dann behauptet, um die Familie, die Enkel, die Kinder zu beschützen, als ginge es darum, dass ein Krieg gekämpft werden muss, damit die Familien zusammenbleiben. Der Krieg zerstört ja Familien, weil die Söhne, it est die Kinder der Eltern, nicht zurückkommen. Das hat auch dann gar nichts mit einem Vernichtungskrieg zu tun, denn der Krieg generell wird ja von der Partei gewonnen, die mehr töten und zerstören konnte als die andere. Und wenn wir von dieser Opferbereitschaft reden, die hier gezeigt wird, dann sehen wir doch auch, wie wieder alles so miteinander vermischt wird. Die eine Frage ist ja tatsächlich, kann man als Gesellschaft solidarischer zusammenstehen? Wenn man auch sagen muss, sonst ist das ja auch nirgends zu beobachten, warum gerade immer dann, wenn es um Wehrhaftigkeit geht. Aber wir sollten hier zwischen doch zwei Formen der Opferbereitschaft wenigstens unterscheiden. Die erste Form ist eine, bei der man sich mit einer graduellen Frage auseinandersetzen muss. Wie viel denn bitte? Also wie viel will man tun für die Gesellschaft oder was auch immer? Ja, da kann man sagen, ich gebe 100 Euro, 20 Arbeitsstunden, 5% mehr Einkommensteuer, ich opfere den BMW in der Garage oder die Eigentumswohnung. Okay, gut, schön, das sind graduelle Fragen. Und selbst da sind die meisten Menschen ja äußerst geizig. Auch mit dem Pathos unterstütze die Demokratie wird niemand von nun an jubeln, wenn zum Beispiel die Steuerzahlungen fällig sind. Dabei sind wir auf dem Gebiet der graduellen Frage, wie viel wäre man bereit? Aber das Zweite ist eine qualitative Unterscheidung. Nämlich, wenn es um die Opferbereitschaft geht, die so weit führen soll, dass man sein eigenes Leben opfert. Denn darin liegt vollkommene Endgültigkeit. Es gibt ja kein Walhall, wo die Helden dann alle hinkommen, sondern dann ist Schluss für einen, dann ist da nichts mehr. Es gibt allenfalls muffige Friedhofserde. Johnny Storm wird am Ende bereit sein, genau ein solches Opfer zu bringen, natürlich zur Rettung der Familie, mit Kitsch und Heldenpathos, Patriotismus, alles wird da verbunden. Und das wird dann als ja richtige Tat hingestellt, wenngleich sie sich am Ende nicht als absolut notwendig erweist. Aber darum geht es natürlich hier, schon einige Grenzen zu verschieben und ein bisschen Verwirrung zu stiften, produktive Verwirrung. Die anfängliche Reaktion von Sue und Reed ist ja völlig korrekt zu sagen, wir geben unser Kind nicht her, nein, meine Söhne gebe ich nicht. Aber der Film spielt mit diesem Problem nur eine Weile, ist aber dann gar nicht an einer Lösung interessiert. Vielmehr sollen wir schon bereit gemacht werden, im richtigen Moment doch das ein oder andere oder vielleicht sogar uns selbst zu opfern. Und das ist das Perfide an diesem Spiel, weil hier so ein absolutes Dilemma aufgemacht wird, Mensch oder Menschheit, es gibt oder es gibt nichts mehr, die totale Zerstörung durch Galactus, das ist ja etwas, was man so in der Realität tatsächlich nicht antrifft. Das ist ja immer nur diese Vernichtungskrieg-Logik, die hier nochmal gesteigert wird. Aber wir finden natürlich eine solche Struktur auch in den 60er Jahren. Lieber tot als rot, lautete ein antikommunistischer Slogan, der während des Kalten Krieges im Westen beliebt war und der doch heute in Variation wiederkehrt. The Fantastic Four, First Steps, der wie gesagt in den 60er Jahren spielt, greift dieses manichäische Weltbild wieder auf, nur noch etwas ambivalent und bedeutungsoffen. Man bleibt unentschieden, wie viel Opfer darf es denn nun sein? Aber wenn man es auch noch nicht ausbuchstabiert hat, die Politik wird dies eben schon zu konkretisieren wissen und bei Zeiten das Publikum dort abholen, wo es nach dem Film etwas ratlos steht. Bis dahin greift das Publikum nochmal in die Camouflage-Popcorn-Tüte, mit der die Bundeswehr gerade sich selbst bewirbt. Darauf zu lesen ist der Slogan »Übernimm die Regie«. Das aber stimmt nicht. Ganz egal, in welcher Armee man ist, gibt man ja die Regie über sein eigenes Leben ab. Man empfängt Befehle, führt sie aus. Der ehrliche Slogan würde lauten, werde Statist oder schau nur, aber sieh nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.